Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mal ganz ehrlich, glauben Sie und ich und du, dass alles in dieser Welt und alles in meinem Leben, in deinem Leben mit Gott zu tun hat? Glauben wir das wirklich, dass Gott unser Leben führt, dass er uns begleitet und dass nichts, was uns in unserem Leben begegnet, außerhalb seiner Zuständigkeit und außerhalb seiner Handlungsmöglichkeiten liegt? Genau das nennt man den Glauben an die Vorsehung Gottes. Das hängt in der Bibel mit dem Glauben an den Schöpfer zusammen. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist, der Schöpfer des Lebens, der Welt, aber auch meines ganz persönlichen Lebens. Ich verdanke mich Gott und seinem Schaffen. Aber wir glauben eben nicht, dass Gott nach der Schöpfung aufgehört hat, dass er diese Welt dann sich selbst überlassen hat, sondern wir glauben, dass Gott immer noch da ist, dass Gott immer noch die gleiche Kraft hat, dass Gott immer noch handelt, begleitet, führt, bewahrt und regiert. Und darum will Gott in allen Lebenslagen unser Ansprechpartner sein. Und genau um dieses Leiten, Führen, Begleiten, Regieren Gottes geht es im Buch Ruth. Erzählt wird die Geschichte einer Familie. Vor allen Dingen ist es die Geschichte von zwei Frauen. Naomi, mir ist die Schreibweise aus der Luther-Übersetzung immer noch vertrauter, und Ruth. Aber über dieser persönlichen Lebens- und Familiengeschichte geht es um Gottes Führung, Fürsorge und Regieren. Für viele Generationen war der Glaube an die Vorsehung Gottes, dass alles in unserem Leben mit ihm zu tun hat, von ihm kommt und mit ihm zu verhandeln ist, etwas Feststehendes. Aber in unserer Zeit wird das an vielen Stellen sehr befragt, in Frage gestellt. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen mehr gibt, die das wirklich so glauben und leben. Es gibt aber auch Gründe, warum Menschen damit Probleme haben. Und möglicherweise sind das ja auch Gedanken, die uns bewegen. Ich möchte einfach drei Gründe nennen, warum es Menschen schwerfällt, an Gottes Vorsehung, Fürsorge, Leitung, Regieren zu glauben. Das eine ist die Erfahrung des Bösen. Die Erfahrung von Kriegen, von Terror, auch von Naturkatastrophen. Die Erfahrung von Völkermord und gerade die Erfahrung des Holocaust war für viele Menschen da ein Punkt, an dem sie gesagt haben, nein, ich kann nicht mehr glauben an einen Gott, der alles so herrlich regiert. Die Erfahrung des Bösen. Wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott ein Gott der Liebe ist, warum greift er dann nicht ein? Warum verhindert er das dann nicht? Das ist die eine Erfahrung und der eine Gedankengang. Die andere ist, dass wir durch wissenschaftlichen Fortschritt, Naturwissenschaft, Ingenieurskunst, immer tiefer in die Geheimnisse unserer Welt eindringen und das normalerweise tun, ohne dabei den Gedanken an Gott immer einzubeziehen. Wir gehen einfach mit dem Verstand, den Gott uns gegeben hat, den Fragen nach und versuchen, die Welt zu verstehen. Und da kann man sich ganz vieles und zunehmend immer mehr erklären und deutlich machen. Und dazu ist der Gedanke an Gott nicht nötig. Und man hat sogar den Eindruck, dass an manchen Stellen dieser Gedanke störend wird, weil er vielleicht den Forschungsdrang begrenzt oder zumindest den Gestaltungs- und Schaffensdrang, dass nicht alles möglich wäre, was man vielleicht gerne trotzdem tun würde. Und so hat sich ein großer Bereich unseres Lebens so etabliert, dass er auch ohne Gott funktioniert. Ein gelebter, praktischer Atheismus hat sich breit gemacht im Alltag, in der Gesellschaft, in vielen Bereichen. Und dann wird der religiöse Bereich davon abgetrennt. Ja, mag ja sein, dass Glaube die Persönlichkeit stabilisiert und hilft in schwierigen Zeiten. Mag sein, dass der Glaube vielleicht gut ist, um das menschliche Miteinander auch wirklich menschlich zu gestalten, obwohl inzwischen auch das von manchen Leuten radikal in Frage gestellt wird und die sagen, Glaube hat nicht zum Miteinander der Menschen beigetragen, sondern ist eigentlich in der Regel immer Grund für Streit und Krieg gewesen. Wir können uns mit diesen Argumenten jetzt nicht im Einzelnen auseinandersetzen, aber Menschen haben Probleme, es zu glauben. Alles in meinem Leben hat mit Gott zu tun. Da wird abgespalten und aufgeteilt in verschiedene Verantwortungs- und Geltungsbereiche, auch für Normen. Da gilt wirtschaftliches Wachstum und eigener Konsum und das hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. An Sonn- und Feiertagen wird über Gott geredet. Aber die, die das ernst nehmen, sind eine kleine Minderheit. Weihnachten sollte gerettet werden, aber nicht als das Fest dessen, der als Erlöser in diese Welt kommt, sondern weil es doch so wichtig für uns Familien ist. Im Alltag herrschen oft andere Mächte und Maßstäbe. Das Wohlergehen wird von der Medizin erwartet, das Wirtschaftswachstum von den Wirtschaftskräften. Und was uns vor allen Dingen so ganz unantastbar wichtig geworden ist, ist, dass wir als Menschen komplett selbstverantwortlich sind und selbst entscheiden wollen. Wir müssen selbst für den Sinn in unserem Leben sorgen und wir können selbst entscheiden, wann Leben lebenswert ist und wann noch nicht oder nicht mehr. Ich weiß, dass das nur sehr kurz und holzschnittartig formuliert ist und da wäre es sicherlich gut, über Einzelheiten ins Gespräch zu kommen und sie genauer anzuschauen. Mir geht es nur um ein paar Grundlinien einmal deutlich zu machen. Diese drei Dinge machen es Menschen schwierig, an die Vorsehung und das Regieren Gottes zu glauben. Die Erfahrung des Bösen, die Aufspaltung des Lebens in einen religiösen Bereich und andere Bereiche und dass mit diesen anderen Bereichen dann auch andere Mächte, sozusagen andere Götter verbunden sind. Drei Kennzeichen unserer Zeit. Das Buch Ruth nimmt uns mit über 3000 Jahre zurück, 1100, 1200 vor Christus etwa. Eine ganz andere Zeit. Vieles ist anders, viele Bräuche und Bestimmungen sind uns fremd. Und doch kann man erstaunliche Ähnlichkeiten auch zwischen dieser Zeit und unserer Zeit entdecken. Darum jetzt anhand von vier Gedankenschritten entlang an dem ersten Kapitel des Ruth-Buchs. Erster Gedanke, das Zeitalter, die Zeit der Richter. So fängt es an. Es war die Zeit, als in Israel in alter Übersetzung, die Richter richteten. Die Zeit der Richter, es war die Zeit, Israel hatte die Befreiung aus Ägypten erlebt, die Befreiung aus Sklaverei, Unterdrückung. Gott hatte sie rausgeführt, gerettet. Gott hatte sie durch Wunder bewahrt auf dem Weg. Und Gott hatte sich mit ihnen verbündet. Ihr habt mich erlebt als den, der euch rettet, der zu euch steht, der euer Schreien hört. Und jetzt möchte ich, dass wir dauerhaft zusammen sind, ihr als mein Volk und ich als euer Gott. Dauerhaft. Aber das geht nur, sagte Gott, wenn ihr auch so lebt, dass es zu dem passt, wie ich mit euch umgehe. Seid heilig, wie ich heilig bin. Lebt so, dass es zu mir und meinem Handeln passt. Und wenn das so ist, und wenn ihr so lebt, dann verspreche ich euch, dass ich da bin, mitgehe, euch führe, euch versorge, dass ich das Heft in der Hand behalte, so wie ihr es erlebt habt, dass ich euch befreit habe. So hatte sich Gott mit seinem Volk verbunden und dann waren sie noch viele Jahre in der Wüste unterwegs gewesen, endlich angekommen. Mit Mühen und auch wieder Erfahrung von Wundern hatten sie das Land endlich in Besitz genommen und jetzt waren sie dabei, wirklich sesshaft zu werden. Aber das war so neu, so ungewohnt und so anders. Und da war die Frage, gelten hier wirklich noch diese alten Wüstengesetze? Der Gott, der mit den Nomaden unterwegs ist, ist das auch der Gott auf dem Ackerland? Der Gott, der uns befreit hat und uns geführt hat durch die Wüste, ja, Jahwe, der Bundesgott, ist der Gott, dem wir unsere Rettung verdanken. Und wir hoffen, dass er uns auch in Zukunft vor Feinden bewahrt. Aber hier im Land ist alles so anders. Und sie wurden konfrontiert mit einem ganz anderen Glauben, einer ganz anderen Religion, ganz anderen Göttern. Der Gott, Jahwe Israels, der war nah und doch immer auch ein Stück verborgen, geheimnisvoll. Ich bin der Ich Bin, ich bin da, ich bin für dich da und doch kannst du mich nicht greifen. In der Feuer- und in der Wolkensäule, sichtbar, aber irgendwie auch unnahbar. Und ihr dürft euch kein Bild von mir machen und nicht meinen, ihr könntet mich in den Griff bekommen. Ihr könntet durch Magie mich bewegen. Und da war das andere, was sie im Land jetzt erlebten, eine Religion, die sehr handfest war. Die Kanaanäer, die im Land wohnten und vom Acker lebten, da war der entscheidende Punkt nicht die Rettung, sondern da war der entscheidende Punkt der Wohlstand, die Versorgung. Und die Kanaanäer hatten Götter, die damit für ihren Glauben in unmittelbarem Zusammenhang standen. Ja, sie stellten sich das so vor, dass ihr Hauptgott Baal und seine Frau Astarte, dass die irgendwo jenseits waren. Und dass sie zuständig waren für die Fruchtbarkeit des Landes. Und wenn sie sich sexuell vereinigten, dann entstand ein neuer Zyklus aus Regen und Sonnenschein, aus Saat und Ernte. Und dann hatte man den Eindruck, damit die das auch nicht vergessen, erinnern wir sie mal immer wieder dran. Und die Erinnerung geschah dadurch, dass an den Heiligtümern, die für diese Götter aufgerichtet wurden, man kräftig das betrieb, was man von den Göttern erwartete. Tempelprostitution wurde es genannt. Männer und Frauen in sehr lockerem sexuellem Umgang miteinander versuchten die Götter an ihre Pflicht zu erinnern. Das war die Religion, die sie hier erlebten, verbunden mit Alkohol und Trinkgelagen und orgiastischen Feiern und Festen, ausgelassen. Ekstatisch. das übt eine Faszination aus. Hier kann man Gott beeinflussen. Und so fing Israel auch an, sein Leben aufzuspalten. In die Geschichte mit dem alten Gott Jahwe, vielleicht auch die Zukunft mit ihm, aber die Gegenwart und das alltägliche Leben, das wurde oft von den anderen Göttern erwartet. Noch dazu, wenn ein Glaube so daherkommt, dass er den eigenen Bedürfnissen und Trieben so gut entspricht. Ist doch einfacher, als sich danach zu richten, wie möchte Gott, dass mein Leben aussieht? Wie passt es zu ihm und seiner Treue zu mir? Viel handfester diese Götterbilder und diese Tempel. Und so war Israel immer wieder versucht von diesen anderen Göttern, von der Aufteilung des Lebens. Und das, was sie dann erlebten, waren schreckliche Erfahrungen. Weil Gott konnte sich das nicht bieten lassen. Und darum rief Gott sie sehr massiv zur Umkehr. Meistens dadurch, dass Feinde ins Land einbrachen, das Land unterdrückten, die Ernten zerstörten, die Felder abbrannten, Menschen in die Gefangenschaft führten, Gelder kassierten. Und wenn die Menschen dann anfingen, das Volk Israel anfingen, sich zu besinnen und nach Gott zu schreien, dann hörte Gott. Und dann schickte er einen sogenannten Richter, eigentlich einen Retter. Einen, der sich an die Spitze des Volkes setzte, der die Feinde vertrieb und dann für eine Zeit lang im Namen und Auftrag Gottes das Volk führte. Also auch diese Leiterfahrung ist damals schon da. Bewegte Zeiten, hat wirklich das ganze Leben nur mit dem einen Gott zu tun oder gibt es die anderen Mächte und Götter, die zu bestimmen und zu sagen hatten? Und es gibt im Richterbuch eine Charakterisierung für die Zeit der Richter, die finde ich sehr schön formuliert und sie erinnert mich an unsere Zeit. Richter 17, Vers 6 heißt es, jeder tat, was er wollte. Die Zeit der Richter. Zweiter Gedanke, Familienschicksal. Mitten in dieser Zeit lebt eine Familie aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Ephraim. Sie leben in Bethlehem. Bethlehem übersetzt und Namen haben in der Bibel oft große Bedeutung. Ort, Haus des Brotes. Und das deutete wahrscheinlich darauf hin, dass diese Ebene nicht weit von Jerusalem, das damals von dem Volk Israel noch gar nicht in Besitz genommen war, Bethlehem, ein großer Ort in der Nähe dieser Stadt Jerusalem, hatte wohl fruchtbare Felder, Haus des Brotes. Und in diesem Ort Bethlehem lebt eine Familie. Der Vater heißt Elimelech, mein Gott ist König. Und seine Frau heißt Naomi, die Schöne, die Liebliche. Und dann kommt das Problem, dass in dem Haus des Brotes das Brot ausgeht. Es wird nicht genauer gesagt, ob es damit zu tun hatte, dass wieder einmal Feinde durchs Land gezogen und die Ernten verbrannt hatten oder woran es lag oder ob es doch eine merkwürdige Dürre gab. Auf jeden Fall kommt diese Familie in große Not. Andere Familien halten in Bethlehem durch, sie entscheiden sich für einen anderen Weg. Elimelech und seine Familie ziehen nach Moab. Moab, eine Hochebene jenseits des Toten Meeres gelegen. Die Moabiter, ein Volk, das laut der Bibel auch zu den Nachkommen Noahs gehörte. Aber ein Volk, das den Gott Israels nicht kannte, das Jahwe nicht kannte und verehrte, sondern sie hatten ihren eigenen Gott, Kamosch. Und von den Moabitern wusste man, dass sie diesem Gott auch Menschenopfer brachten. Und als das Volk Israel an Moab vorbeizog, da hatten sie sich ziemlich feindselig und unfreundlich verhalten. Und darum hatte Gott in seinen Geboten dem Volk Israel mit auf den Weg gegeben: Ein Moabiter darf nie ins Volk aufgenommen werden, nicht mal in der 10. Generation. 5. Mose 23, Vers 4. Ein Land, ein Volk, zu dem eine große Kluft bestand. Ein völlig fremder und merkwürdiger Glaube. Warum geht ein Mann, dessen Name zum Ausdruck bringt, mein Gott ist König, in dieses Land, um dort Schutz und Auskommen zu suchen? Es bleibt eine offene Frage. Wie kann einer, der den Gott Jahwe verehrt, in Moab Zuflucht suchen? Keine Ahnung. Am Anfang der Richterzeit war es sogar noch so gewesen, dass die Moabiter unter ihrem König Eglon das Volk 18 Jahre lang unterdrückt hatten. Trotzdem zieht Elimelech mit seiner Familie dorthin. Sie richten sich ein, sie kommen an, sie finden einen neuen Zufluchtsort. Nur tragischerweise wird dieser Zufluchtsort zum Schicksalsort, zur Falle. Es dauert nicht lange und Elimelech stirbt. Naomi und ihre Söhne bleiben zurück. Sie halten durch. Die Söhne heiraten. Sie können nur einheimische Frauen heiraten, Orpa und Ruth. Das ist von Gottes Gebot noch nicht direkt verboten. Mit den Kanaanäern war es verboten, mit den Moabitern nicht ausdrücklich. Erst Esra, in der Zeit nach dem Exil, ruft das Volk zu dieser strikten Trennung auch von den Moabitern auf. Sie heiraten, die beiden beten vermutlich ihren eigenen Gott an. Und dann kommt des Dramas nächster Teil, auch beide Söhne sterben. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Manche Familien sind wirklich vom Unglück getroffen und verfolgt, damals und heute. Es ist nicht zu verstehen, warum manchmal einzelne Menschen oder einzelne Familien so viel Schwieriges tragen müssen. Das wird auch hier nicht beantwortet. Ein fürchterliches Lebensschicksal, ihren Mann verloren und auch noch beide Söhne. Drei Witwen bleiben zurück, völlig unversorgt. Und das damalige Sozialsystem war komplett auf Familie aufgebaut. Und es versagt an dieser Stelle völlig. Hätte die Familie noch andere Söhne, dann könnten die ja irgendwann diese beiden Frauen heiraten und das Leben der Familie weiterführen und die anderen versorgen. Aber die sind nicht da und die sind auch nicht mehr zu erwarten. Was bleibt? Und es gab anscheinend doch immer noch Nachrichtenverbindungen in die alte Heimat und irgendwie bekommt Naomi es mit: Gott hat etwas verändert. Es gibt wieder Brot in Bethlehem. Und darum bleibt ihr eigentlich nichts anderes, als sich zur Rückkehr zu entscheiden. Die einzige Möglichkeit, weiterzuleben, ist, wieder in die Heimat zu gehen und irgendwie zu gucken, ob in der größeren Familie da noch ein Platz für sie zu finden ist. Familienschicksal, tiefes Leid. Manches Leid von Menschen auch heute macht einfach nur sprachlos. Dritter Gedanke: wetterfester Glaube. Wie es bei Elimelech mit seinem Glauben aussah, bleibt irgendwie offen. Bei Naomi können wir wahrnehmen, dass sie tief im Glauben verwurzelt ist. Im Glauben an den Bundesgott des Volkes Israel, an Jahwe, den allmächtigen Gott, den Retter, den Bewahrer. Und auch das tiefe Leid, das sie erlebt, führt sie nicht dazu, an diesem Gott zu zweifeln und zu sagen, wenn das so ist, dann gibt es ihn gar nicht. Es führt sie auch nicht dazu, zu sagen, wenn dieser Gott so mit mir umgeht, dann will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sich von ihm loszusagen. Nein, sie formuliert es so: Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Nein, die Erfahrung von Leid und Schrecklichem ist nicht der Beweis, dass es keinen Gott gibt. Und es ist auch nicht der Beweis dafür, dass Gott seine Macht verloren hat. Unser Glaube darf wachsen. Unser Glaube darf erwachsen werden. Und ein erwachsener Glaube ist zu unterscheiden von einem Schönwetterglauben. Schönwetterglaube ist, wenn der Glaube vor allen Dingen dazu da ist, dass es mir gut geht. Dann kann ich so lange gut glauben, wie es mir gut geht und wie Gott für mich sorgt. In diesem Glauben ist Gott vor allen Dingen dazu da, für mich zu sorgen, dass es mir gut geht. Aber ein solcher Schönwetterglaube kommt nicht damit klar, wenn es mal schwierige Zeiten gibt, wenn ich Gott nicht verstehe und wenn es dunkel wird. Und darum ist es wichtig, dass unser Glaube erwachsen wird und vor den Dunkelheiten die Augen nicht verschließt. Dass unser Glaube so wächst, dass er selbst durchs tiefste Leid nicht zerstört werden kann. Das heißt nicht, dass wir nicht jammern und klagen dürften. Doch. Aber Gott ist die Adresse auch für unseren Jammer und unsere Klage und für unsere Verzweiflung und vielleicht auch manchmal Anklage. Und Gott hält das aus, wenn wir ihn fragen, warum Gott, warum? Ja, ich glaube, wir werden nur dann an Gott wirklich dranbleiben, wenn wir auch das Dunkle unseres Lebens nicht von ihm abkoppeln. Wenn wir glauben, dass alles durch seine Hand geht. Auch was ich nicht verstehe. Auch wenn ich in einen Abgrund stürze, dann habe ich immer noch mit Gott zu tun. Und dann darf ich mich an ihn wenden und sagen, Gott, du hast doch die Macht. Zeig sie doch auch wieder in meinem Leben und im Leben der Menschen, die mir wichtig sind. Glaube kann wachsen und erwachsen werden. Und ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der vor 76 Jahren im Gefängnis, aus dem er letztlich doch nicht mehr freikam, dann betete und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich denke an Hiob, der es zu seiner Frau sagt, Frau, wir haben so viel Gutes von Gott erlebt und dankbar aus seiner Hand genommen. Sollen wir jetzt, wo es uns dreckig geht, das aufgeben? Sollen wir nicht auch das von ihm annehmen? Und ich frage mich, wäre mein Glaube dazu in der Lage? Und in mir ruft es Nein. Mein Glaube ist zu schwach. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich auch in solchen Zeiten an Gott festhalte. Sicherlich nicht aus eigener Kraft. Aber es gibt die Zusage, dass Gott mich hält. Und dass er mich bei sich hält, auch in diesen dunklen Zeiten. Es gibt ein Lied, da ist davon die Rede, meine starke Glaubenshand wird in dir befunden werden. Und ich denke, da weiß ich nicht, ob das für mich gilt. Aber das andere Lied, das kann ich für mich singen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Und weil ich glaube und weiß, dass du zum Ziel kommst, darum vertraue ich dir. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil du so gut bist. Und weil du in Jesus Christus, wie es Paulus im Römerbrief Kapitel 8 formuliert, uns schon alles geschenkt hat. Und darum werden keine Mächte und Gewalten, nicht mal der Tod, uns mehr von ihm trennen können. Er trägt mich, nicht weil mein Glaube so stark ist, sondern weil mein Gott so stark ist. Und dann kann ich es vielleicht mitsprechen, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und da muss ich mir nichts mehr schönreden, dann muss ich nicht so tun, als ob uns Christen gar nichts mehr betreffen würde. Dann muss ich nicht so tun, als ob ich Gottes Wege immer verstehen würde. Ich darf ehrlich sein und daran festhalten, dass er trotzdem der Herr ist. Nennt mich nicht mehr Naomi, die Liebliche, sagt sie. Nennt mich Mara, die Bittere, denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen reich bin ich ausgezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gestellt, gewandt und mich ins Elend gestürzt. So ehrlich darf man vor Gott sein. Und er bleibt trotzdem der Herr und der Allmächtige, den wir eigentlich in seiner Barmherzigkeit durch Jesus erst wirklich kennen. Letzter Gedanke, Glaubensentscheidung. Diesen Glauben, den ich versucht habe, etwas zu beschreiben, haben die beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpah an Naomi erlebt. Und dann erleben sie etwas, was auch nicht selbstverständlich ist, dass sie unterwegs sind und mitgehen wollen in Naomis alte Heimat. Und dann unterwegs hält sie nochmal an und sagt, ihr braucht nicht mitkommen, ich gebe euch frei. Was wollt ihr mit mir kommen? Ihr habt keine Zukunft da, wo ich bin. Und mit mir habt ihr sowieso keine Zukunft. Sucht eure eigene Zukunft da, wo ihr zu Hause seid. Geht in eure Familien zurück. Lasst da für euch sorgen und vielleicht findet ihr ein neues Glück. Sie gibt sie frei und dann will sie sie mit einem Segen verabschieden. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Finde ich eine sehr berührende Szene. Naomi lässt ihre Schwiegertöchter frei. Die eine nimmt es an. Ein ergreifender Abschied, Tränen fließen, ein letzter Kuss. Und Orpah geht nach Hause zurück. Ruth entscheidet sich anders. Und das, ihre Worte sind wahrscheinlich der bekannteste Teil des ganzen Buches. Dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lass dich nicht allein. Wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch begraben sein. Da will ich auch sterben, wo du stirbst. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich hindern, mit dir zu gehen. Was für eine Treue zu Naomi, aber auch was für ein tiefer Glaube an diesen Gott. Sie weiß nicht, wie dieses Volk sie aufnehmen wird. Sie weiß nicht, was auf sie warten wird, ob sie ewig fremd bleiben wird. Aber sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und dann passiert dieses Erstaunliche und deswegen lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, wie Gott ihr eine neue Zukunft eröffnet. Und obwohl Gott es in seinem Wort, seinem Volk verboten hatte, solche Menschen aufzunehmen, führt Gott sie in ihrer Geschichte so, dass sie aufgenommen wird. Weil es Gott nicht um tote Prinzipien geht, sondern weil Gott ein Herz, das sich hingibt, das ihm vertraut, nicht wegstößt. Gott enttäuscht sie nicht, weil sie ihm vertraut. Und so wird sie zur Urgroßmutter des Königs David und kommt damit in den Stammbaum von Jesus, dem Retter. Als Fremde, als die, die eigentlich gar nicht dazugehören darf. Und sie wird ein Hoffnungszeichen und eine Verheißung für später, wo man aus allen Völkern durch Jesus dazugehören kann und es nichts mehr gibt, was einen abhalten kann. Keine Herkunft, keine Volkszugehörigkeit, kein falsches Leben, kein falscher Glaube. Nichts muss im Weg stehen. Alle dürfen dazukommen. Gott sieht das Vertrauen und er beantwortet es und er enttäuscht es nicht. Und es ist das Letzte, was diese Geschichte mir deutlich macht, eine tiefe Einladung zum Vertrauen. Vertrau dich doch genauso vorbehaltlos diesem Gott an. Und ich möchte dich einladen, die Worte des Gebets, die ich gleich noch beten werde, mitzubeten. Oder wenn ich jetzt, dann vielleicht später, an dieser Stelle den Livestream nochmal aufzurufen, um diese Worte noch einmal bewusst wahrzunehmen und zu überlegen, kann das auch mein Gebet und mein Bekenntnis sein? Ich habe dieses Gebet bewusst in Anlehnung an Ruths Worte formuliert. Lasst uns beten. Wohin du mich führst, Gott, dorthin gehe ich auch. Wo du sagst, dass ich bleiben soll, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, deine Gemeinde ist meine Gemeinde. Du bist der allmächtige und der barmherzige Gott. Und auch wenn ich dich nicht immer verstehe, dann will ich dir doch vertrauen und mein Leben an dich binden und glauben, dass du mich führst, dass du für mich sorgst, und dass du der Herr bist und bleibst. Amen.